verlorenen Sohn, das ist so eine Sache. Als ich die vorbereitet habe letzte Woche, habe ich die fast dreimal verworfen, weil ich mir gedacht habe, Mensch, tatsächlich, das hat jeder doch schon mal ein paar Mal gehört. Gibt's da überhaupt noch was, was man draus lernen kann? Ich verspreche nichts, aber ich glaube, es ist es trotzdem wert, dass diese Geschichte immer mal wieder auftaucht in unserem Alltag, weil die Botschaft dahinter schon sehr interessant ist. Aber bevor ich damit anfange mit dem Bibeltext, möchte ich euch zwei Geschichten erzählen. Die erste, da war ich 18 Jahre alt, hatte ganz frisch meinen Führerschein. Ich bin ja in Brasilien aufgewachsen, habe dort den Führerschein gemacht und dort ist es so, wenn du 18 bist, darf in den ersten 2 Jahren der Führerscheinzeit, darfst du überhaupt kein Vergehen haben. Also ist hier ähnlich, aber selbst wenn ich 5 km/h zu schnell gefahren bin dort und erwischt worden wäre, wäre mein Führerschein weg gewesen und ich hätte alles von vorne anfangen müssen. Also ich hatte frisch meinen Führerschein und wir sind, meine Frau und ich, also wir waren noch nicht verheiratet, waren frisch zusammen, sind nach Paraguay gefahren. Paraguay ist Nachbarland von Brasilien und das ist sowas wie steuerfreie Zone. Dort konnte man günstig Sachen kaufen, sowas wie das China von Südamerika. Da konnte man billige Sachen kaufen und Technik und so weiter. Haben wir so einen Tagesausflug dahin gemacht. Ja, und dann fahren wir da auf der Strecke und mir da vorne winken dann irgendwann Polizisten, winken mich raus. Und ich halt an und frag mich schon die ganze Zeit, war ich jetzt zu schnell, habe ich irgendwas übersehen? Und ich habe auf den Tacho geguckt, ja, ich bin um die 100 km/h gefahren. Ja, und dann halt mal an und dann kommt der Polizist an mein Fenster und sagt, ja, Sie wissen schon, dass das eine 70er-Zone war. Und ich denke mir, oh je, das ist nicht gut. Und der Polizist sagt dann, ja, das ist ein Strafzettel und ich sehe hier in Ihrem Führerschein, der ist ganz frisch, das wird ganz schön kompliziert. Und das sage ich dann auch und denke mir, Mensch, jetzt ist die ganze Mühe mit dem Führerschein, das ist ja, ich habe den jetzt seit einem Monat erst und ist er weg. Und in dem Moment sagt der Polizist, Mensch, weißt du was, wir sind jetzt schon einen halben Tag hier auf der Straße und ich hätte so gerne einen Kaffee. Und da vorne in der Gastwirtschaft, die machen so einen leckeren Kaffee, aber ich habe leider kein Geld dabei. In dem Moment fällt mir ein, dass ich tatsächlich dem Polizisten aushelfen kann, weil ich ein bisschen Geld da hatte. Und ich habe ihm dann gesagt, ach, das ist doch schön, wenn Sie mal einen Kaffee trinken können, habe ihm ein bisschen Geld gegeben und er war so glücklich. Dann ist er zu seinen Kollegen und hat es erzählt und der war so glücklich und hat komplett vergessen, mir den Strafzettel zu geben. Ja. Ist das in Ordnung? Menschlich, ja. Ich würde sagen, nicht einmal menschlich, weil eigentlich nicht, ne? Also das ist nicht richtig. Okay, ich erzähle eine zweite Geschichte. Meine Tochter vor 2-3 Jahren hat sie mal was angestellt. Hatte sich an bestimmte Absprachen nicht gehalten und wir haben immer wieder mit ihr über das Gleiche geredet und es ist nicht besser geworden und sie hat was angestellt und wir haben uns zusammengesetzt und haben drüber geredet und die Konsequenz war, dass sie 1 Monat lang ihr Handy abgeben müsste. Sie hat es auch eingesehen, sie hat die Strafe angenommen. Wir haben darüber geredet und dann waren die nächsten Tage, war sie plötzlich zuckersüß. Ganz lieb, hat sich an alles gehalten, hat plötzlich zu Hause mitgeholfen, freiwillig und bei Situationen, wo sie es sonst nicht gemacht hat. Und nach 5-6 Tagen hatte ich so ein Mitleid, dass ich ihr das Handy wieder gegeben habe. Ist das in Ordnung? Ich finde es interessant, dass das da sofort ein Nein kommt bei dem anderen. Bei der anderen Geschichte so noch, vielleicht. Ja, es ist so eine Frage mit Gerechtigkeit. Was ist gerecht, was ist ungerecht? Wie gehen wir mit Gerechtigkeit, mit Situationen um, die irgendwie nicht in Ordnung sind oder doch? Ja, und dann schauen wir uns jetzt gleich die Geschichte vom verlorenen Sohn an. Und das ist eine Geschichte, die absolut ungerecht ist. Das, was da passiert, ist nicht, wenn ich euch jetzt eine Geschichte erzähle oder wir einen Film anschauen, wir tun jetzt so, als ob wir nichts von Gott wissen. Und wir schauen uns einen Film an oder hören eine Geschichte von jemandem, der sich falsch verhält, der Dinge tut, die falsch sind und dann am Ende dafür noch belohnt wird. Was würden wir von so einer Geschichte halten? Also ich würde mich ärgern. Wenn ich im Alltag sehe, in Nachrichten oder so, dass jemand irgendwas Falsches gemacht hat und nicht dafür bestraft wird oder noch freikommt. Oder wenn ich lese, dass irgendein Verbrecher irgendwas gemacht hat, was Schlimmes vielleicht, Missbrauch oder so weiter. Und dann kommt er nicht einmal ins Gefängnis oder kommt nur kurz ins Gefängnis. Das ärgert mich. Weil das in mein Gerechtigkeitsempfinden irgendwie angreift. Und wir sind jetzt schön fromm und hören die Geschichte vom verlorenen Sohn und denken, das ist schön, das ist nett, das ist Gott. Aber jetzt, wenn wir jetzt ganz ehrlich mal hinschauen, das ist eine ungerechte Geschichte. Und deshalb, denke ich, sollten wir sie genauer anschauen. Weil wenn Jesus eine Geschichte erzählt, es ist ein Gleichnis. Es ist keine wahre Geschichte, es ist ein Gleichnis. Jesus nutzt dieses Gleichnis, um was zu erklären. Wenn Jesus mit diesem Gleichnis was erklären will und so eine ungewöhnliche Situation nutzt, dann sollten wir da genauer hinschauen, weil er uns, glaube ich, irgendwas Besonderes sagen wird. Außerdem finde ich dieses Gleichnis sehr spannend, weil es ein ungewöhnliches Gleichnis ist. Jesus hat über 50 Gleichnisse erzählt, wahrscheinlich noch mehr, aber von denen die wir in der Bibel haben. Und bei den meisten Gleichnissen ist Jesus sehr kurz angebunden. Also er erzählt ein Gleichnis sehr sachlich. Da gibt's keine Gefühlswelten, da gibt's keine Emotionen. Ne? Zum Beispiel Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Kennt ihr vielleicht. Kommt ein Mann, wird überfallen, kommen ein paar Leute vorbei, sehen ihn liegen, helfen ihm nicht. Und dann kommt irgendein anderer, hilft ihn und nimmt ihn mit und versorgt ihn. Keine Gefühle. Oh, wie er da am Straßenrand liegt und ihm tut alles weh und er denkt sich, was war das für eine dumme Entscheidung, dass ich heute diesen Weg gegangen bin. Keine Gefühlswelt. In den allermeisten, über 90% der Gleichnisse von Jesus finden wir keine Gefühle genannt. Es wird einfach so erzählt. In dem Gleichnis haben wir eine riesige Bandbreite an Gefühlen, die beschrieben werden. Gefühle von einem jungen Mann, Gefühle vom Vater, was die gedacht haben. Wir haben Selbstgespräche. Selbstgespräche gibt es kaum in den Gleichnissen von Jesus. Jesus erzählt dieses Gleichnis anders als die Gleichnisse, anders als er normalerweise Gleichnisse erzählt. Auch das zeigt mir, sollten wir genauer hinschauen. So, noch eine kurze Bemerkung zur Vorgeschichte. Wem erzählt Jesus dieses Gleichnis? Jesus war ein Mensch, der, ich wäre mir sicher, wenn er jetzt als Mensch hier auf der Erde wäre momentan, der würde genauso Europameisterschaft gucken und genauso mitjubeln und sich freuen und mit Leuten zusammen sein und feiern, weil Jesus war gern mit Leuten zusammen. Das war so eine Sache, das war sein Ding. Er war gern mit Leuten zusammen. Der hat sich mit denen getroffen, hat oft mit denen gegessen. Das wurde ihm sogar mal zum Vorwurf gemacht. Also er hat gern Zeit mit Menschen verbracht. Der ging auch mal in die Synagoge, ging auch mal in den Tempel, aber die meisten Gespräche, die wir haben von ihm, die sind mit, wo er sich so mit Leuten auf der Straße trifft und sich mal mit denen unterhält. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten in der damaligen Zeit, die haben sich angehört, was Jesus so erzählt hat, und das fanden die teilweise gar nicht so schlecht. Es war interessant, es war eindeutig, dass Jesus sich auskennt mit Gottes Wort, aber sie haben sich gestört, dass Jesus sich nicht so verhalten hat, wie ein Rabbi sich verhalten sollte. Ein Rabbi, der geht in die Synagogen und hält seine Reden und der ist ehrwürdig und der schaut, achtet auf die Gesetze und achtet auf Reinheit und so weiter. Aber was Jesus macht, der geht zu den Leuten, von denen man es gar nicht so erwartet und isst mit denen und verbringt Zeit mit ihnen und lässt sich von ihnen einladen in ihr Zuhause von Leuten, wo ein Pharisäer sagen würde, mit denen würde ich eher keinen Kontakt haben wollen. Aber Jesus macht das. Das stört die. Und die kommen auf ihn zu und sagen, Menschenskind, warum machst du das? Warum gehst du mit Sündern essen? Die Sache mit den Sündern ist in der damaligen Zeit, Sünder, wenn wir in der Bibel, besonders im Neuen Testament, in den Geschichten um Jesus herum, wenn da die Rede von Sünder ist, da ist zwar auch gemeint, dass die Menschen Dinge falsch gemacht haben, aber Sünder war eher sowas wie ein Status. Ja, hat auch was mit Beruf zu tun. Es gibt Berufe, die einfach sündig waren. Sünder heißt einfach unrein. Und für die jüdische Kultur war es wichtig, dass man rein war, weil nur wenn man rein war, konnte man an bestimmten Ritualen teilnehmen, konnte man zum Tempel gehen und Gott anbeten, konnte man überhaupt Kontakt mit Gott haben oder was in der Art. Und wenn man unrein war oder wenn man gesündigt hat, dann das war ein Status, der behoben werden musste. Da gab es auch eine Menge Rituale. Wenn ich gesündigt habe oder wenn ich irgendwas Unreines getan habe, dann muss ich halt 7 Tage weggehen oder beten, muss mich waschen, ganz besonders irgendwelche Rituale, muss dann zum Priester gehen und dann irgendwann ein Opfer bringen. Dann bin ich wieder rein und dann ist alles wieder gut. Schön und gut für die normalen Menschen. Aber es gibt manche Berufe, die mit sich gebracht haben, dass man schon von grundsätzlich unrein und Sünder war. Und da müssen wir jetzt gar nicht irgendwie ganz böse Berufe sehen, sondern ein Beispiel, ein Metzger. Ein Metzger hat mit Tieren, schlachtet Tiere, hat mit Blut zu tun. Und das war in der jüdischen Kultur unrein. Aber es war ein notwendiger Beruf. Man braucht ja das. Und er war dann von Berufs wegen unrein. Und wenn der mal zum Tempel wollte, musste er einen ganzen großen Aufwand auf sich nehmen, um wieder rein zu werden, um dann im Tempelritual teilnehmen. Und wenn er am nächsten Tag arbeiten geht, ist er sofort wieder unrein. Und mit Unreinen und Sündern, wenn man mit denen in Kontakt kommt, die berührt, mit denen zum Beispiel sogar isst, dann wird man selber unrein und muss das Ganze auch mitmachen. Es war eine komplizierte Situation. Wie geht man damit um? Und da gab es eben verschiedene Berufe, also auch Zolleinnehmer, Leute, die mit Geld und Zinsen zu tun hatten, Gerber, Leute, die mit Häuten zu tun hatten, Ärzte, Menschen, die kranken Menschen geholfen. Das waren alles unreine Berufe. Und wo das ganz schön kompliziert war. Und Jesus hat da überhaupt keine Unterscheidung gemacht. Er ist mit diesen Leuten, zu diesen Leuten gegangen, hat Zeit mit ihnen verbracht. Und das war für die Schriftgelehrten undenkbar. So, und denen erzählt er jetzt diese Geschichte. Will ihnen irgendwas sagen, warum er mit den Sündern ist. So, ewig lange Vorgeschichte. Das hatte ich nicht vor. Also, ich lese mal den Text vor, oder teilweise, der steht in Lukas 15. Die Geschichte vom verlorenen und wiedergefundenen Sohn. Jesus fuhr fort, ein Mann hatte 2 Söhne, der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erben, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf die beiden auf. So, jetzt habe ich schon Predigten gehört, die gesagt haben, das ist aber ein frecher Sohn. Der will sein Erbe, bevor der Vater stirbt. Das ist doch ungehörig. Habe ich schon oft gehört. Und ich behaupte jetzt, das stimmt gar nicht. Das ist nicht ungewöhnlich. Wir können nachschauen in 5. Mose. So ab Kapitel 20 gibt es die Erbschaftsregelungen. Wie geht man mit Erbe um? Und es war in der damaligen Zeit so, wenn, könnte man sagen, ist auch ein bisschen unfair, aber wenn ein Mann mehrere Kinder hatte, die Frauen zählten gar nicht. Und bei den Jungs war es so, der Älteste hat 2/3 vom ganzen Besitz des Vaters geerbt. Und alle anderen Söhne haben das letzte Drittel aufgeteilt bekommen. Genau. Ist das fair oder nicht? So steht es aber jedenfalls in der Bibel. Das sind 2 Söhne. Der Älteste kriegt 2/3, der Jüngste kriegt 1/3. Und in der Regelung, die wir in 5. Mose haben, von Gott gegeben, war, dieses 1/3 sollen die Jüngeren möglichst bald ausbezahlt bekommen, weil die müssen sich ja ihr Lebensunterhalt aufbauen. Die müssen schauen, wie sie selber zurechtkommen, weil sie kein großes Erbe kriegen. Es war tatsächlich üblich, dass die jüngeren Söhne ihren Erbteil ausgezahlt bekommen haben, relativ früh, um damit was zu machen. Das war nicht ungewöhnlich. Ist auch übrigens, das ist die Strategie, wie Jesus Gleichnisse erzählt. Er fängt Gleichnisse immer an mit dem, was die Leute kennen, was normal ist. Und dann kommt irgendwann eine Wendung. Also hier habe ich schon oft gehört, aber ich behaupte, das ist jetzt noch nicht ungewöhnlich. Der junge Mann, und wir müssen jetzt nicht irgendwie denken, oh, 1. Vers, das ist ein ganz doofer. Der gefällt mir gar nicht, also der ist frech. Also von Anfang an irgendwie eine schlechte Einstellung gegenüber diesem jüngeren Sohn zu haben. Jedenfalls bisher ist es eigentlich noch normal, was er macht. Er will seinen Erbteil ausbezahlt bekommen und legt es dann an und kriegt mehr Geld oder kauft sich ein Stück Land und arbeitet dran hart und hat dann selber seine Existenz aufgebaut. Das wäre das Ideal. Bis dahin war es normal. Aber jetzt geht's weiter. Ihr seht schon alles, ne? Mist. Dabei kennt ihr die Geschichte gar nicht. Habt noch nie von der gehört. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Jetzt kommt ein Punkt, den wir vielleicht gar nicht so im Blick haben, der aber für die Zuhörer absolut erstaunlich ist. Der junge Mann geht in ein fremdes Land. Für die jüdische Kultur ist das ganz schön kompliziert. Ich habe gerade schon erklärt, wie diese Situation mit Sünder, Reinheit, Unreinheit war, was diese religiöse Kultur in den Juden ausgelöst hat, was das bedeutet hat für die, was das für ihren Glauben bedeutet hat. Und wenn man ins Ausland geht, in ein fremdes Land, das sind ja nur noch Unreine, das sind ja nur noch Sündige, dann ist man ja dauerhaft unrein und hat nicht die Möglichkeit, Gott nahe zu sein. Also das ist nicht nur eine kulturelle komische Sache, dass man ins Ausland geht. Also wir sind es gewohnt, ne? Also es kommen Ausländer zu uns, Deutsche wandern aus. Man ist es gewohnt, Menschen zu treffen, die aus anderen Ländern kommen. Aber das war damals nicht so. Das war was ganz Besonderes und das war für die Leute, die da zuhören, für die Pharisäer, war das, an dem Moment hören sie, oh, der geht ins Ausland? In ein fremdes Land? Ein Jude? Freiwillig? Warum macht er das? Das kann doch nicht gut gehen. Das ist sündig. Da würden wir eher weniger Probleme sehen, aber für die war das dann eine ganz große Sache. Er geht in ein fremdes Land und dort brachte er sein Vermögen durch. Das ist jetzt auch noch nicht schlimm, das ist zwar absolut dumm, dass er sein Geld verschwendet, aber davon haben wir sicherlich auch schon mal gehört. Wir haben sicherlich von Leuten gehört, die Geld hatten und das verschwendet haben. Und dann denkt man sich, das war aber dumm, ich hätte es wahrscheinlich besser gemacht oder was in der Art. Und dann unterhält man sich darüber, über diese Personen, wie die sich überhaupt nicht mit Geld auskennen, das geht doch gar nicht. Und das ist, also dieser junge Mann, der war so von der Geschichte her ein tolles Kneipenthema, ne? Kann man drüber erzählen. Oh, habt ihr gehört von dem? Der ist ins Ausland gegangen. Ah, ja, ja, hat sein ganzes Geld ausgegeben. Dumm. Aber jetzt kommt so langsam der Punkt, wo die Zuhörer immer mehr in die Aufregung kommen und sagen, was macht der Mann? Was passiert denn da mit diesem Mann? Bis dahin dumm, jetzt nicht unbedingt allzu schlimm, ungewöhnlich, dass er ins Ausland geht, aber jetzt, naja, ist noch nicht jetzt so, dass das ein ganz schlimmer Sünder ist oder so. Und jetzt kommt die Geschichte, wie jetzt geht's weiter. Das sagt er, als alles aufgebraucht war, oder ein anderes Wort, das benutzt wird, als er alles verschwendet hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet er in Schwierigkeiten. Absolut verständlich, kennt jeder, wenn Hungersnot ist, wenn man wenig Geld hat, wenn man nicht sich gekümmert hat, dass man genug Geld hat, dann hat man ein Problem. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Jetzt kommt die krasseste Wende. In seiner Not wandte er sich, steht es da auch so, in seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes. Das hört sich ganz nett an. Da läuft er und da kommt einer vorbei und sagt, ist so eine Arbeit für mich. Das Wort, das hier gebraucht wird im Griechischen, das bedeutet eher sowas wie betteln, aber auch nicht ganz betteln. Das ist jemanden so lange zu nerven, dass diese Person, obwohl sie eigentlich nicht will, doch zustimmt. Das ist ungefähr das, was da dargestellt wird. Also der Mann, also dieser Bürger des fremden Landes, der will dem eigentlich keinen Job geben. Aber der junge Mann, der insistiert, der bettelt so arg, dass er seine Meinung ändert. Und er darf dann Schweine hüten. Und jetzt, das können wir uns vielleicht ein bisschen vorstellen, dass das ein großes Problem für Juden ist. Das haben wir schon alle gehört, dass Juden keine Schweine essen. Steht auch in den Gesetzen Mose. Das war auch eine Essensregelung für Juden, waren schon damals, sind heute immer noch sehr kompliziert. Was darf man essen, was darf man nicht essen, wie darf es vorbereitet werden, wie nicht. Und eine Sache war klar, Schweine, die haben im Menü eines Juden nichts zu tun. Und mit Schweinen zu tun zu haben, das geht gar nicht. Das ist eine kulturell und religiöse, ein No-Go war das. Und jetzt geht dieser junge Mann, dieser Jude, ins Ausland und bettelt darum, Schweine hüten zu dürfen. Das ist ein religiöser totaler Absturz für die Leute, die zuhören. Jetzt ist dieser Mann unten durch. Wenn bisher haben sie vielleicht noch gedacht, ein bisschen dumm ist er, der kann nicht mit Geld umgehen, aber da, jetzt ist er unten durch. Diese Entscheidung, sich herabzulassen, um zu betteln, um Schweinen was zu essen, um Schweine zu hüten, das geht gar nicht. Und es geht noch weiter. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner was geben. Ja, also in einer anderen Übersetzung, da bin ich mir nicht sicher, weil ich es nicht in jeder Übersetzung so gefunden habe, ist die Rede, dass diese Schoten sowas wie ein Mischbrot waren. Also so Reste von verschiedenen Brotsorten oder von verschiedenen Getreidesorten, die dann gemischt wurden und dann so ein einfaches Brot oder ein einfaches Essen für die Tiere gemacht wurde, für die Schweine. Und da gibt's auch im Alten Testament eine Regelung, dass Juden kein Mischbrot essen dürfen von verschiedenen Getreidesorten. Da bin ich mir nicht absolut sicher, ob das wirklich hier gemeint ist. Aber ich erwähne es mal, weil ich es interessant fand und es ein bisschen in die Geschichte reinpasst. Also wenn das so stimmt und dieser junge Mann sagt, ich würde sogar davon essen, von dem, was eindeutig für einen Juden verboten ist. Wir können es vielleicht nicht nachvollziehen, weil was ist jetzt schon daran, wenn ich jetzt Roggen und Weizen mische? Ist das Brot da dadurch schlechter oder so? Aber für die Juden, die das gehört haben, ganz schlimm. Und das wollte er, aber selbst das hat er nicht gekriegt. So, und jetzt kommt die Stelle, von der wir auch diesen Paralleltext aus dem Psalm 51 gehört haben. Da steht, jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt werden, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Ein absolut schöner Teil dieser Geschichte. Hier steht, jetzt kam er zur Besinnung. Das griechische Wort, normalerweise bin ich nicht so einer, der gern mit den griechischen Wörtern um sich wirft, aber in dem Text gibt so viele interessante. Das griechische Wort, das hier benutzt wird, ist Metanoia. Weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört. Es ist ein wunderbares Wort, wo wir kein entsprechendes haben. Metanoia ist das gleiche Wort, das gebraucht wird, um zu beschreiben, wie eine Raupe zum Schmetterling wird. Das ist eine Verwandlung, eine komplette Änderung der inneren Einstellung. Nicht nur eine Änderung der Meinung, weil man anders überzeugt wurde, nicht nur eine Änderung des Lebens, weil man gezwungen ist, sondern das ist eine Verwandlung mit komplett neuen Einsichten. Was hier passiert, das ist, wie es dazu kommt, wissen wir nicht. Aber hier steht, der junge Mann, der verwandelt sich, Metanoia. Er zeigt absolutes Einsehen und Reue. Er merkt, das, was ich getan habe, er sieht seine Fehler ein. Und das ist in der heutigen Zeit nicht so gewöhnlich. Ne? Wann habt ihr das letzte Mal von einem Politiker gehört, der gesagt hat, oh, das war ein Fehler von mir. Hätte ich nicht so machen sollen. Das wird mindestens abgemildert, meistens dann durch Fehler von anderen nochmal klein gemacht. Aber dass man zu seinen Fehlern steht, das lernt man eigentlich nicht so. Und das, was dieser junge Mann macht, er sieht seine Fehler an, er sagt, das war falsch, was ich gemacht habe. Er sieht, ich habe gesündigt gegen meinen Vater und er sieht ein, ich habe gesündigt gegen Gott. Und als ich diese Geschichte so zu den ersten Malen gelesen habe, da habe ich mich immer gefragt, warum meint er, dass er gegen Gott gesündigt hat? Wenn wir diese Geschichte lesen, was ist denn da eine Sünde gegen Gott? Das ist absolut dumm, was er gemacht hat, aber wo ist die Sünde dabei? Aber ich habe es jetzt versucht, ein bisschen darzustellen. Aus jüdischer Sicht hat er ganz schön viel Fehler gemacht, die religiös auch als Sünde gesehen wurden damals. Und das sieht er ein. Er merkt, es war nicht in Ordnung. Und er übernimmt Verantwortung für seine Fehler. Er sagt, ich möchte zurück zu meinem Vater und ich hoffe, dass ich dort eine andere Möglichkeit habe zu leben, dass ich dort irgendwie doch Tagelöhner sein kann, ein besseres Leben haben kann. Aber ich sehe ein, dass ich nicht mehr Sohn sein kann. Ich sehe ein, dass meine Handlung Konsequenzen hat und die akzeptiere ich auch. Das ist ungewöhnlich. Für die damalige Zeit, für heute auch. Eine Verwandlung, wo Menschen sagen, ich merke, dass ich Fehler gemacht habe und ich akzeptiere die Konsequenzen. Das ist krass. Merken, dass man Fehler hat, da kommt man manchmal noch hin, aber zu sagen, ich akzeptiere die Konsequenzen, da ist man dann doch froh, wenn die wegbleiben. Ich bin zu schnell gefahren und ich weiß, das war nicht in Ordnung, aber ich bin doch froh, dass ich nicht den Strafzettel gekriegt habe damals. Aber richtig wäre es gewesen, wenn ich sage, ich akzeptiere die Konsequenzen von meinem Fehlverhalten. Das wäre das Richtige gewesen. Ich habe dich den Polizisten bestochen habe. Das war nicht in Ordnung. Das war falsch. Aber ich habe eigentlich lang gebraucht, bis ich das eingesehen habe, weil alle anderen das auch gemacht haben. Weil das irgendwie normal war. Weil das zur Kultur gehört hat. Wie gehen wir mit Konsequenzen, mit unseren Fehlern um eigentlich? Das ist interessant an dieser Geschichte. So, jetzt habe ich viel zu viel geredet und bin erst bei der Hälfte. Deswegen machen wir jetzt schneller. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist ein schönes Bild, oder? Der Vater kommt dem Sohn entgegen und küsst ihn und umarmt ihn. Und ich sag euch, das ist absolut gegen alles, was in der damaligen Kultur üblich war. Zum Ersten, wieder ein bisschen griechisch klugscheißen, voller Mitleid lief er ihm entgegen. Das Wort, das gebraucht wird, entgegenlaufen, das ist das gleiche Wort, das beim Wettrennen im Wettkampf gebraucht wird, hier im Griechischen. Der Vater, der geht nicht so in Slow Motion auf ihn zu, sondern der rennt so schnell er kann. So schnell es nur geht. Wie bei einem Wettkampf. Er rennt ihm entgegen, er kann es gar nicht erwarten. Und das passt nicht zu dem Bild eines Vaters in der Antike, in der jüdischen Kultur. Ein Vater, übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber im Alten Testament gibt es kaum positive Beispiele des Vaterbildes. Vater, wenn Gott von Liebe spricht im Alten Testament, da wird eher das Bild der Mutter gebraucht. Also selbst die Mutter, die liebt ein Kind so sehr und Gott liebt es noch mehr. Also er nutzte die Mutter als Beispiel von Liebe. Vater wird nicht als Beispiel von Liebe gebraucht, sondern Vater ist ein Beispiel von Strenge, von Gerechtigkeit, von Ordnung. Und so war das damals. Der Vater, der war dafür verantwortlich, zu schauen, dass die Kinder ordentlich erzogen werden, dass die sich richtig verhalten, dass sie sich an die jüdische Kultur anpassen, die Regeln kennenlernen und so weiter. Das war der Vater. Jesus, David hat auch so ein paar kleine Insights, wo er sagt, der Vater der Liebe. Aber Jesus ist der Erste, der das Bild des liebenden Vaters gebraucht. Und für die Leute damals, wir sagen uns, schön, das hört sich nett an, aber für die Leute damals war das verwirrend. Vater und Liebe, wie passt das zusammen? Und hier haben wir so ein erstes Bild davon. Ein Vater, der all seine Würde, all seine Ehrwürdigkeit, all das, was ihn eigentlich ausmacht, über Bord wirft, um einen Menschen entgegen zu rennen und ihn zu küssen und aufzunehmen. Ungewöhnlich. Absolut ungewöhnlich. Die Leute, die zuhören, die denken sich, was ist das für ein Vater? Was ist das für ein Weichei? Das passt gar nicht. Ungewöhnlich. Und deswegen sollen wir hinschauen. Wenn Jesus was erzählt, was für die Zeit ungewöhnlich ist, müssen wir genauer hinschauen. Da ist dann eine besondere Lektion für uns drin. Es geht dann noch weiter. Er sagt zu den Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn ist wieder da, der war verloren und ist jetzt wieder gefunden. Und sie begannen zu feiern. Ganz viele Kleinigkeiten, die ich jetzt nicht ganz so genau mal anschaue, ist auch interessant. Ne? Also was das alles bedeutet, er zieht ihm einen Ring an. Also ein Tagelöhner hat keinen Ring gekriegt, wenn er am ersten Arbeitstag gekommen ist. Ein Tagelöhner hat keinen Ring bekommen. Ring, das hat was mit Familie zu tun, mit Bindung. Der junge Mann wird wieder aufgenommen in der Familie. Er gehört wieder dazu. Er bekommt Sandalen. dann würde man auch sagen, ganz nett, da muss er nicht mal barfuß laufen. Ist okay. Aber die sind, das Sandalen, Schuhe zu haben, das war auch ein Symbol. Barfuß gelaufen sind die Sklaven. Und dieser junge Mann, der kriegt hier, der wird in seinem Status wiederhergestellt. Und das ist ungerecht. Und dann sagt er, und wir holt das Mastkalb, nicht eins davon. Nicht das fetteste, holt nicht irgendein Kalb, das wir gerade haben, holt das Mastkalb. Das ist was Besonderes. Das erste Kalb im Jahr, das geboren wurde, das wurde ein ganzes Jahr lang gepflegt und gehegt, weil am Passafest hat man dieses Kalb zum Tempel gebracht und ein Brandopfer gemacht mit diesem Kalb, um Vergebung für die Sünden der ganzen Familie zu erkaufen. Das war so üblich, hat man gemacht. Und dieses Mastkalb, das eigentlich dafür da war, die Sünden der ganzen Familie zu vergeben, ein Opfer Gott darzubringen, dieses Mastkalb, das Mastkalb, nicht irgendeins, das soll jetzt für eine Feier gebraucht werden. Da ist auch die Symbolik dahinter absolut spannend. Hat auch was mit Vergebung zu tun, mit Änderung, mit was Neuem. Absolut interessant und spannend, was der Vater hier macht. Und dann kommt der ältere Sohn, und auch da höre ich oft Geschichten. Der ist aber lieblos, der ist aber neidisch auf seinen Bruder. Und ich sage mir, ich kann diesen ältesten Sohn so verstehen. Weil so würde ich auch denken, wenn ich so eine Geschichte miterleben würde. Genau so, nicht anders. Bei mir jedenfalls. Der ältere Sohn kam, er war auf dem Feld gewesen, und als er zurückkam, hörte er von Weitem Lärm von Musik und Tanz. Er rief nach einem Knecht und erkündigte sich und sagte, dein Bruder ist zurückgekehrt. Sie haben das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir noch nie einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Es ist verständlich. Es ist ein Ungerechtigkeitssinn bei diesem Mann und sagt, da ist einer zurückgekehrt. Der hat sich falsch verhalten. Der hat Fehler gemacht und er wird dafür belohnt. Ich glaube, wenn der junge Mann zurückgekommen wäre und der Vater gesagt hat, oh, dumm gelaufen, du kannst als Tagelöhner bei mir arbeiten, dann geht's dir besser. Ich glaube, da hätte der Ältere nichts dagegen gesagt. Das wäre noch verständlich gewesen, das wäre jedenfalls gerecht gewesen. Aber dann kommt der zurück, der sich falsch verhalten hat, und er wird belohnt mit dem Mastkalb, mit einer großen Feier. Das ist ungerecht und ungewöhnlich und verständlich, dass er sich aufregt. Und jetzt kommt dann, was der Vater sagt, und das ist schön. Und spannend. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Da sind ein paar tolle Sachen drin. Zum einen kommt der Vater zum ältesten Sohn. Der älteste Sohn ist ihm genauso wichtig wie der jüngere. Es ist ihm wichtig, dass er versteht. Es ist ihm wichtig, dass er weiß, dass er geliebt ist. Hier steht Kind. Steht es ja auch? Ja, Kind. Auch da Wortklauberei. Ihr kennt alle wahrscheinlich das Wort Aber, von dem im Neuen Testament immer die Rede ist. Jesus spricht so zu Gott. Er sagt Aber. Aber ist sowas wie Papa, lieber Vater. Das ist so ein ganz intimes Wort. Und das gibt's auch ein entsprechendes Gegenwort. Kind. Das wird hier gebraucht. Das ist ein liebevolles Wort. Mein liebes Kind, ich hab dich lieb. Mein liebes Kind. Das ist kein unpersönliches Sohn, höre zu, was ich zu sagen habe. Das ist ein liebevolles Kind. Ich hab dich lieb. Hör mir zu. So fängt der Vater an, mit dem Ältesten zu sprechen. Er sagt, ich liebe dich. Ich liebe den anderen nicht mehr als dich. Es kommt dir vielleicht ungerecht vor, aber ich liebe dich. Und dann geht er noch weiter und sagt, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Was für eine Aussage. Kann man schnell überlesen. Der ältere Sohn, der fragt, sagt, ich durfte nie einen Ziegenbock nehmen, um mit meinen Freunden zu feiern. Und der kriegt das Mastkalb. Und der Vater sagt, alles, was mir gehört, gehört dir. Im Grunde sagt er, warum hast du es nicht genommen? Warum hast du nicht gefeiert mit deinen Freunden? Gehört doch alles dir. Willst du feiern? Nimm einen Ziegenbock. Feier. Und ich glaube, die Rede zum Ältesten ist so eine Rede zu mir und vielleicht auch zu euch. Die sagen, ja, wir sind Kinder Gottes. Wir gehören zu seiner Familie. Wir haben Anrecht. Alles, was ihm gehört, gehört auch uns. Und Gott sagt zu uns, nehmt's halt. Gebraucht's. Ich habe euch so viele Gaben gegeben. Ich habe euch so viele Geschenke gegeben. Ich habe euch so viele Möglichkeiten gegeben. Und ihr nutzt es nicht. Und ihr regt euch auf, wenn andere was kriegen. Aber ihr habt alles. Beansprucht es nicht. Nutzt es nicht. Kann man vieles einsetzen, was da gemeint sein könnte. An Gaben, an Fähigkeiten, an dem, was der Heilige Geist durch uns, in uns tun kann. Aber das sagt er hier dem Ältesten. Du gehörst doch zur Familie. Beanspruche es auch. Und ich glaube, das sagt Gott eben auch zu uns. Lass uns das beanspruchen. So. Ich muss jetzt leider so viel überspringen. Drei Sachen möchte ich festhalten, die mir wichtig sind in dieser Geschichte. Irgendwie haben wir von jeder Persönlichkeit aus dieser Geschichte etwas, also ich jedenfalls, was mich beschäftigt. Diese Flucht vor Verantwortung ist irgendwie in mir drin, auch wenn ich immer wieder dagegen kämpfe. Wie bei dem jungen Mann am Anfang, die Flucht vor Verantwortung. Diese Sehnsucht nach Liebe, diese Sehnsucht nach Angenommensein, die wir beim Vater sehen, die sehen wir auch in unserem Alltag. Wie oft sehe ich Menschen, die so eine Sehnsucht haben nach Liebe? Ich bin auch, habe ich glaube ich letztes Mal gesagt, ich bin Rettungssanitäter und fahre auch in Zirndorf hier in der Wache. Und wie oft holen wir Leute ab und bringen die ins Krankenhaus und denen geht's gar nicht so schlimm, aber die erzählen mir auf der Fahrt ihre ganzen Lebensgeschichte, weil sonst niemand zuhört. Wir brauchen Liebe. Und irgendwie habe ich in mir auch diesen Aufschrei nach Gerechtigkeit, den der älteste Sohn hat. Das stört ihm und es stört auch mich, dass hier was Ungerechtes passiert. Und demgegenüber steht die Liebe, die Gott uns gibt. Es ist ungerecht, was hier passiert. Und trotzdem sagt Jesus durch diese Geschichte, es ist ungerecht aus unseren Augen, aber Gott ist trotzdem so liebevoll. Und wir müssen es nicht verstehen. Wir müssen nicht der Meinung sein, das muss jetzt irgendwie gerecht ablaufen. Wir müssen nur verstehen, Gott liebt uns und er möchte, dass wir diese Liebe auch erfahren. Dass wir diese Vergebung erleben. Und er liebt nicht nur den, der falsche Dinge tut, sondern er liebt auch den, der immer da ist. Und auch der muss manche Dinge verstehen, die er bisher nicht verstanden hat. Auch der muss weiterkommen, muss weiter wachsen in seiner Kindschaft, in seiner Sohnschaft. Reue, Metanoia, Verwandlung, die bei diesem jungen Sohn passiert, das finde ich, da können wir viel mitnehmen. Ich würde jetzt abschließen und ich hoffe, ihr könnt einige Gedanken mitnehmen aus dem ganzen Wirrwarr. Ich habe es jetzt nicht so sortiert rüberbringen können, wie ich es eigentlich geplant hatte. Aber ich hoffe, dass ihr einiges vielleicht mitnehmen könnt und dass in dieser Geschichte, da ist so viel drin und so viel Ungewöhnliches und so viel von dem Herzen Gottes mit drin. Dass wir auch mit uns in unser Leben nehmen können, dass wir auch weitertragen können. Und wenn wir jetzt gleich Abendmahl feiern, dann möchte ich euch herausfordern, dass ihr diese Liebe Gottes auch annimmt. Denn das feiern wir im Abendmahl. Wir feiern, dass Jesus alles gegeben hat, um uns zu retten. Dass Jesus uns vergibt, dass Jesus uns lieb hat. Das wollen wir nochmal ganz besonders hervorheben, indem wir Abendmahl feiern, indem wir schmecken und trinken und das auch mit allen Sinnen miterleben, was Jesus für uns getan hat. Lasst uns das jetzt gleich machen. Ich würde sagen,